Con corazón ardente, con cabeza clara.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wunderkundig.
Ja, und Song, wir haben einen Fehler gemacht, ist mir im Nachgang von unserer Folge nochmal aufgefallen.
Ja, ist dir ganz besonders aufgefallen?
Ja, ich gebe es zu, den Fehler habe vor allem ich gemacht. Da habe ich noch so rumposaunt von wegen postkoloniale Theologie und so weiter und so fort. Und dann haben wir unsere Studentin vorgestellt und haben nicht mal den Namen gesagt.
Und jetzt weiß ich es selber auch nicht mehr.
Ja, und das ist aber, würde ich sagen, wir sind da so ein bisschen der westlichen Tradition auf die Schliche gekommen oder auf den Leim gegangen eigentlich. Wir haben einen typischen Fehler gemacht, nämlich den, dass die einheimische Informantin aus dem Süden oft namenlos bleibt.
Während die Experten ja immer Individuen sind, die auch namentlich erwähnt werden.
Und ihre Geschichte erzählen dürfen, ein bisschen was Persönliches, was bei den namenlosen Informantinnen aus dem Süden eben nicht so ist.
Ja, krass. Willst du es vielleicht nachtragen?
Ja, das wäre gut. Wir haben uns auch heute das Thema Namen ausgesucht und wollen auch damit beginnen, dass wir das nachtragen, den Namen von unseren Studentinnen zu sagen. Aber als erstes ist es ja so, dass auch bei unserem Podcast das nicht nur wir beide sind, die das machen, sondern dass da noch andere Namen dazugehören. Und eine haben wir uns jetzt mal eingeladen.
Ja, super.
Die wird gleich mal selber was dazu sagen. Und zwar, wie heißt du?
Hallo, ich bin Sarah ohne H.
Und magst du deinen Namen?
Ja, ich mag meinen Namen, aber besonders ist mir immer besonders wichtig, dass er ohne H geschrieben wird. Das muss ich zwar überall dazu sagen, aber es ist die Urform des Namens Sarah.
Und was bedeutet der Name?
Sarah bedeutet die Herrin, die Fürstin.
Oh, es klingt gefährlich, ja?
Gefährlich vielleicht nicht, aber ich glaube, es passt, dass sie den Überblick behält und Dinge organisiert. Und das sind alles Dinge, die ich auch gerne mag.
Und was hat es mit dem Podcast zu tun, mit dem Organisieren?
Ja, beim Podcast, da bin ich auch dafür verantwortlich, dass alle wissen, wann wir uns treffen, wie wir aufnehmen. Ich betreue die Accounts, die wir alle haben, über die wir wunderkundig anhören könnt. Und mache mir Gedanken, was wir noch so brauchen, wie wir unsere Werbung machen können.
Ja, vielen Dank, Sarah. Es war ein Name hinter unserem Podcast. Und wenn Sie als Hörerin, als Hörer sich auch denken, ich habe auch einen Fehler entdeckt oder ich möchte was sagen oder habe eine Frage.
Oder einfach etwas kommentieren möchten.
Dann können Sie das sehr gern machen über das Kontaktformular auf unserer Homepage. Und da kommen Sie dann entweder zu uns oder zu Sarah.
Und wir freuen uns über jedes Feedback. Ja, und jetzt geht es ja um Namen. Namen, das haben wir schon gehört, sind was ganz Besonderes. Wir identifizieren uns mit Namen und sie haben etwas zu sagen. Und es geht bei Namen auch immer um Macht.
Und ich würde ja sagen, dass wir bei dieser Machtfrage heute einer biblischen Tradition nachspüren und der westlichen Tradition, was ich schon angedeutet habe, auf die Schliche kommen.
Ja, du hast es immer mit dem Westlichen. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob es so westlich ist. Erstmal ist ja die biblische Tradition selber nicht westlich in dem neuzeitlichen Sinne. Und dann finden wir das ja eigentlich überall mit dem Namen, würde ich sagen.
Und das schauen wir uns gleich mal an. Wie versprochen, hören wir jetzt als erstes die Namen unserer Informantin von der letzten Podcast-Folge. Das eine war Kitty und die andere erzählt selber, wie sie heißt.
Hallo, my Chinese name is Choi Lau Ting and my Christian name is Grace. I chose this name when I was primary 3, but actually I didn't know what's the meaning of this name at that time, because I saw a celebrity have this name and then I chose this name as well. But of course, when I grew up, I feel so blessed that I have chose this name. For my family members, they usually call my Chinese name, which among my friends or workplace, people call my Christian name.
Ja, soweit, was uns Grace erzählt hat.
Ja, spannend, ne? Mit dem Namen.
Sie hat sich den Namen selber ausgesucht in der dritten Klasse. Warum hat sie sich den Namen gegeben?
Ja, sie erzählt da was von einer Celebrity.
Also es war vor allem wegen dem Klang, jetzt nicht so sehr wegen der Bedeutung, sondern einfach, weil sie Grace schön fand, den Namen von der Berühmtheit gehört hat. Und erst später hat sie dann festgestellt, sie empfindet auch sowas wie Segen in diesem Namen.
Ja, ist ja auch ein schöner Name, den man im Deutschen wahrscheinlich eher selten antrifft. Mhm. Ja. Gnade gibt es eigentlich nicht als Namen. Ja. Aber Grace Kelly kennt jeder.
Ja, das stimmt. Ja. Und interessant auch, dass sie den Namen, also je nach Kontext verwendet. Bei ihrer Familie ist es natürlich der chinesische Name, Choi Lao Ting.
Ja, wahrscheinlich sagt sie den ohne den Familienzusatz, also nur die zweite Hälfte.
Ja. Und in anderen Kontexten, in den christlichen Kontexten, ist es dann eben dieser westliche oder christliche Name, wie sie es auch nennt.
Ja, das ist auch interessant, dass sie gesagt hat, dass sie es im Freundeskreis so verwendet. Und man kann sich natürlich fragen, besteht der Freundeskreis vor allem aus Christinnen und Christen?
Ja, und wir hatten ja auch einen chinesischen Namen.
Na, du vor allem.
Ja, ich vor allem, ja. Und zwar, die Geschichte dazu ist, als ich ans LTS gekommen bin, da war es so, dass Simon ging schlecht, weil Simon hieß ja schon der President.
Ja.
Und der konnte es natürlich nicht akzeptieren, dass da jetzt irgend so ein dahergelaufener neuer Dozent kommt, der dann also genauso heißt wie der ruhmreiche Präsident dieser Institution.
Ja, sonst hätte man ja euch auch immer durcheinander gebracht, Simon und Simon.
Ja, er hat es dann so versucht, dass er allen versucht hat beizubringen, dass sie mich Simon nennen sollen, mit der deutschen Aussprache, was aber nicht so ganz geklappt hat. Also wenn er nicht da war, dann haben mich trotzdem alle Simon genannt.
Ja, und ich denke mal, dass die Studierenden dich eher Dr. Simon genannt
haben. Ja, genau, das kam dann in dem Kontext auch noch dazu. Ja, und mein chinesischer Name war dann aber nicht Simon ins Chinesische übertragen, sondern mein Nachname eigentlich.
Sagst du nochmal deinen Nachnamen, den wissen wir
ja. Ja, genau, der Nachname ist Wiesgickel. Und Wiesgickel ist ja jetzt auch schon für deutsche Zungen oftmals schwer auszusprechen. Und im Chinesischen wurde dann also Wei Gang Gao. Draus.
Oh, klingt sehr Mandarin.
Ja, oder auf Cantonese Wai Gang Go.
Ah, schön.
Ja.
Ja. Also theoretisch hattest du einen Namen, der eigentlich dein Nachname ist nur.
Ja, genau. Und aber der, sag ich mal, dann ja für sich auch nochmal eine Bedeutung hatte. Also ich habe es dann auch nachgeschaut. Es besteht aus drei Schriftzeichen. Wai ist erstmal ein ganz klassischer Nachname. Gang ist dann, heißt irgendwie sowas wie hoch, erhaben. Das sitzt
okay.
Ich sehe schon, du runzelst die Stirn. Ja, das stimmt natürlich nicht.
Sondern Go heißt erhaben.
Go heißt erhaben. Ja. Und Gang ist dann quasi der respektiert oder, ja.
Ja, genau. Der Angesehene.
Angesehen.
Ja, das ist eigentlich ein schöner Name. Vor allem, weil man ja gar nicht weiß, was Simon bedeutet. Ne?
Ja, genau. Eher so ein fast schon ein Ehrentitel.
Ja.
Also da habe ich mich dann auch ein bisschen geschmeichelt gefühlt. Aber bei dir war es ja schwierig, Song.
Ja. Ich meine, das hat einfach damit zu tun, dass ich ja schon eine längere Geschichte mit meinem Namen herumschleppe mit mir. Und ich sage mal, ich heiße Song. Und in Hongkong hat das einfach nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Ja, da haben die Leute gerne mich Kim gerufen, also mit meinem Nachnamen.
Und das hat dir nicht gefallen?
Nee, finde ich schwierig. Und ich habe den Leuten auch gesagt, Leute, ihr würdet doch auch niemanden einfach nur mit dem Nachnamen rufen. Sagen sie, eigentlich nicht, aber bei dir machen wir es halt so.
Und konnten sie Song nicht aussprechen, oder?
Naja, eigentlich schon, aber man muss ja dazu sagen, dass es im Koreanischen auch nicht so ausgesprochen werden würde. Das ist, Song ist mein deutscher Name.
Ja, und wie ist denn dein koreanischer Name?
Ja, auf Koreanisch wird man Songhyun sagen. Und das ist nicht so einfach auszusprechen. Ich weiß noch, dass ich mal meinen alten Lehrer getroffen habe, der konnte ihn immer noch nicht.
Okay.
Nach über 40 Jahren hatte ich das Gefühl, konnte er denn nicht sagen. Und in Hongkong war das eben so, dass die Leute erstmal versucht haben, meinen Namen, der auch auf Chinesisch geschrieben werden kann, in Kantonese auszusprechen. Mhm. Und da habe ich mich einfach nicht wiedererkannt.
Ja, also die haben dann irgendjemanden gerufen und du wusstest, ja, es sollst du sein, aber du hast dich nicht wiedererkannt in dem
Namen.
Ja,
das klingt dann völlig anders. Also ich kann das auch gar nicht nachmachen, aber das war halt nicht ich. Und dann habe ich die Leute gebeten, Song zu sagen und das hat dann oft auch nicht geklappt. Mhm. Und dann war ich halt Dr. Kim.
Ja. Und wie hast du es denn eigentlich mit deinen Kindern dann gemacht? Du hast erzählt, es war immer zwischen Korea und Deutschland schon so eine Frage.
Ja, das war dann für uns eine Frage. Wir haben das klassisch so gemacht, also für Koreaner, Koreanerinnen klassisch, dass wir auf unsere Eltern zugegangen sind und sie gebeten haben, jeweils einen Namen für unsere Kinder auszusuchen. Und mein Vater hat dann den Namen meiner Tochter, die ältere ist, ausgesucht. Und sie heißt Yumin. Mhm. Und mein Schwiegervater den Namen für meinen Sohn, der auf Koreanisch Yujun heißt. Mhm. Wo wir dann wieder festgestellt haben, das kann auch keiner aussprechen.
Ja, wie war das dann auf dem Standesamt, als du gesagt hast, das soll der Name sein?
Ja, da hat es erstmal nicht funktioniert, weil die Namen ja beim deutschen Standesamt eindeutig geschlechtlich zugeordnet werden können müssen. Und dadurch mussten wir was hinzusetzen. Und bei der Yumin war es eben der Name Friederike, der mir damals zugesagt hat. Und wo wir erst in Hongkong gemerkt haben, das klingt eigentlich wie Frederick. Die Leute wissen gar nicht, was das heißt. Und beim Yujun haben wir ihm den Namen Dominik gegeben und dann hieß es später, ja, das ist auch ein geschlechtsindifferenter Name. Oh. Aber wir lassen es mal dabei.
Okay. Also ich habe jetzt schon gemerkt, Name ist mehr als wirklich nur das, wie man gerufen wird. Name bedeutet Beheimatung und Identität. Und so ein Namenswechsel, wie wir jetzt bei der Grace gesehen haben, oder so eine Namensannahme, ist auch irgendwie so ein Zeichen für so eine Art religiösen Neuanfang.
Ja, kann Zeichen für verschiedene Dinge sein. Ich meine, ich denke auch manchmal an die Mönche, die kriegen ja dann auch einen neuen Namen, wenn sie angefangen haben, der nicht der Taufname ist. Und bei der Grace tatsächlich spannend, dass sie sich so einen Namen gegeben hat. Vielleicht, weil sie es auch leichter fand, jetzt im englischsprachigen Kontext sich ansprechen zu lassen.
Ja. Und ich habe jetzt noch was mitgebracht von einem Freund von mir, der bei dem das genau andersrum war. Also der gesagt hat, obwohl ich Christ geworden bin und er stammt aus einer Hindu-Familie, behalte ich meinen Namen. Das ist mein Freund Tapas und er wird jetzt mal was zu seinem Namen sagen und den für uns auch erklären.
I am Tapas Ghosh, born to a Bengali Hindu family in India. The second word of my name denotes a family genealogy. And the first word is a given name by my father. Any elder can choose a name. The name Tapas is found in every religious text. It means spiritual energy, person of deeper meditation, penance, or simply heat.
Ganz viele Bedeutung hat der Name, ne?
Ja, und also was mich beeindruckt hat, ist, dass Tapas sagt, dass in jeder religiösen Tradition also dieser Name eigentlich gefunden werden kann und dort sowas wie Meditation,
Spiritualität,
religiöse Energie bedeutet. Mhm. Und er hat auch erzählt, wie der Name in seiner Tradition festgelegt wird. Mhm. Und es hat mich so ein bisschen an das erinnert, was du auch erzählt hast.
Ja, ich meine, das irgendjemand aus der Familie den Namen gibt, ne?
Und er hat auch gemeint, gut, Ghosh, der Familienname, aber das Besondere eben Tapas. Und jetzt kommt es, als er dann sich hat taufen lassen, dann hat er sich eben geweigert, seinen Namen zu ändern. Ja. Da hören wir jetzt auch mal rein.
Like others, I was also requested to accept Amos to replace Tapas during baptism. That I humbly rejected because to me the name giving is a customary privilege of a family and religion must not control or enter there. Presently, a Christian with Indian or Hindu name is not an issue but a choice. In other way, my traditional name guarantees my social position. I do not prefer name changing. Thank you.
Ja, das ist aber spannend.
Ja, ich meine, er hat es sehr, er hat es zurückhalten, aber doch deutlich ja auch gemacht, dass er das da sehr entschieden abgelehnt hat.
Humbly rejected.
Ja, seinen Namen auf Amos zu ändern.
Was ja auch ein cooler Name ist eigentlich.
Ja, aber auch ein sehr seltener Name. Also habe ich jetzt wenig gehört.
Wir kennen eigentlich, glaube ich, keinen, der Amos heißt.
Ja.
Und ich kenne auch keinen, der Jesaja heißt.
Hm.
Oder Jeremia. Keine Ahnung, warum.
Ja. Ja. Wobei das ja so ein typischer Name wäre, wenn man jetzt mal in die Bibel schauen würde.
Ja.
Und die Begründung von Tapas war ja, dass er gesagt hat, die Religion hat eigentlich in dem Bereich, der zur Familie gehört, nichts zu suchen.
Und das war ja ein bisschen ähnlich wie das, was die Grace gesagt hat, die auch meinte, dass sie im chinesischen Familienkontext eben den chinesischen Namen verwendet und bei ihren Freundinnen und Freunden auch Grace heißt.
Ja.
Aber das ist bei Tapas anders.
Nee, Tapas hat gesagt, er lehnt diesen Wechsel an sich ab. Also weil er sagt, das ist was, wo sich das Christentum was anmaßt, was ihm eigentlich gar nicht zustehen würde.
Und dann habe ich noch gehört, dass es um seine soziale Position geht, die auch mit seinem Namen verbunden sei.
Hab ich das genau, also dass irgendwie auch eine Verletzung für die Familie ist oder eine Geringschätzung eigentlich der Tradition, aus der er kommt, wenn er seinen eigenen Namen da wechselt und den Namen, den ihm da seine Ältesten oder irgendwelche Älteste aus der Familie gegeben haben, dass er den Namen ablegt, wie, sag ich mal, ein gebrauchtes Kleidungsstück.
Ja, ist auch interessant, weil er hätte ja auch parallel mit zwei Namen verfahren können für den neuen Kreis.
Woher kommt es eigentlich, Song, dieses Namensgeben? Das hat ja einen biblischen Ursprung.
Ja, das kommt ja sehr häufig vor in der Bibel, dass zum Beispiel Äthiologien genannt werden. Das sind also Geschichten, die erzählen, warum etwas so heißt, wie es heißt. Beersheba zum Beispiel. Aber es findet sich schon ganz am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose, im Buch Genesis, wo Adam ja vorkommt, Adam, der auf Hebräisch nichts anderes bedeutet als Mensch. Und wir hören das schon als Namen, gell?
Mhm.
Und in dem Zusammenhang geht es ja auch nochmal um Namen.
Ja, Adam hat eine besondere Aufgabe, die ihm von Gott gegeben wird. Was ist seine Aufgabe?
Seine Aufgabe oder das, was er einfach tut, ist, den Tieren Namen zu geben und sie damit auch ansprechbar zu machen, benennbar zu machen.
Naja, und es drückt sich aber auch schon eine Sonderstellung aus, würde ich sagen, von Adam. Er ist der, der wirklich über den Tieren steht und ihnen dann die Namen gibt. Ihnen sagt, okay, und du heißt jetzt so und so, weil ich denke, das ist ein guter Name für dich.
Ja, und da zeigt sich ja schon, dass der Mensch das sprechende Wesen ist und zum Sprechen gehört das Namengeben dazu. Und wir finden das ja nicht nur in der Bibel, sondern auch zum Beispiel in der koranischen Tradition.
Ja, wobei das ganz interessant ist, dass im Koran die Geschichte ein bisschen anders geht. Also es beruft sich auf die gleiche Tradition, ist eigentlich die ähnlicher Strang, dem wir da folgen, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied in der Überlieferung.
Ah ja, okay, lass mal hören.
Ja, in Sure 2 Al-Baqarah, da heißt es dann, und er lehrte Adam alle Namen, dann führte er sie den Engeln vor und sprach, tut mir ihre Namen kund, wenn ihr wahrhaftig seid. Sie sprachen, gepriesen seist du, kein Wissen haben wir, nur das, was du uns lehrtest. Siehe, du bist der Wissende, der Weise. Er sprach, Adam, tu ihnen ihre Namen kund. Also man sieht da, die Engel sind die Gott sozusagen auf die Probe stellt und sagt, na, kennt ihr die Namen von allen Sachen? Kennt ihr es? Und die Engel kennen es nicht, aber Adam, weil das ist jetzt der Unterschied zur biblischen Tradition, weil Gott, Adam, die Namen eingesagt hat.
ja, also dieses Wissen ihnen schon mitgeteilt hat, wie eine Geheiminformation. Mhm. Das ist eigentlich sehr spannend. Das heißt, Adam ist nicht der, der die Namen kreiert, sondern er gibt sie lediglich wieder.
Ja. Und ich meine, man könnte sich jetzt fragen, ob nicht, also der Tapas hat dann auch noch mal ein bisschen weiter erzählt, dass er sagt, es ist irgendwie so eine westliche Arroganz oder eine missionarische Arroganz, allem Namen geben zu wollen. Und also nach Indien zu kommen und zu sagen, so, du heißt jetzt nicht mehr Tapas, du heißt Amos. Ob da nicht irgendwie eine Spur wirklich schon von der ersten Erzählung in der Genesis mit dem Namensgeben als Aufgabe des Menschen bis hin zu dieser missionarischen Tätigkeit der Neubenennung, Neuschöpfung zu verfolgen ist.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Dem könnte man ja eigentlich auch hier im Haus nochmal nachgehen, bei Mission eine Welt, wie das da eigentlich gewesen ist. Mich würde es auch interessieren, wer eigentlich darauf gekommen ist, Tapas den Namen Amos zu geben, wer das gewesen ist und inwieweit das so eine Funktion hat. Denn wir haben ja schon gesehen, das kann ganz unterschiedliche Richtungen einnehmen. Und ich kenne viele koreanische, vor allem Pfarrerskinder, die dann einen christlichen Namen haben, aber dann nur diesen. Und so geboren sind, also schon von Anfang an Johann geheißen haben oder Jakob oder Hannah. Ja, das gab's, die hatten gar keinen anderen Namen von vornherein. Und das sind ja dann unterschiedliche Möglichkeiten, das zu bespielen. Und ich selber habe es eigentlich ganz selten nur mitbekommen, dass jemand einen Namen dann später bei seiner Taufe bekommen hätte in Korea. Das kenne ich eigentlich gar nicht.
Also man sieht auch, dass es da in den unterschiedlichen Kontexten wieder unterschiedlich gehandhabt wird oder gehandhabt worden ist.
Genau.
Der Tapas hat mir noch einen weiteren Hinweis mitgegeben. Da kommen wir jetzt, du hast schon so ein bisschen den Ton gesetzt, irgendwie kommen wir eher in die Welt von Johanns und von Karls, einem ganz deutschen Namen. Und auf den hat er mich aufmerksam gemacht, dass man da vielleicht noch mal genauer hinschauen müsste, wenn es um diese Frage geht, wie entstehen eigentlich die Namen und wer gibt denn diese Namen und warum?
The 19th century's Max Müller is the most popular European Orientalist even in 21st century India. He projected India as a homogeneous unity with Vedic reference. Such idea lacks authenticity. His legacy as an Orientalist is highly acclaimed. Max Müller Center in every big city proves his importance on Indian soil.
Also da habe ich ja nochmal was ganz Neues gelernt.
Ja.
Ich kenne ja den Max Müller gar nicht.
Ne? Ja, und dabei erzählt ja der Tapas, wie berühmt dieser Max Müller in Indien sei. Also ein großes Max Müller Center in jeder größeren Stadt.
Mich würde es auch interessieren, was da eigentlich unterrichtet wird oder worum es da geht.
Ja.
In diesem Max-Müller-Center.
Ja, das Max-Müller-Center sind ähnlich wie Goethe-Zentren, sind es sozusagen die Vertretung der deutschen Kultur, weil eben Max Müller als so ein ganz bedeutender deutscher Orientalist des 19. Jahrhunderts gilt, was der Tapas uns auch erzählt hat hier in dem Einspieler.
Ja, sagst du mal ein bisschen mehr zu diesem Max Müller.
Ja, Max Müller, geboren 1823 in Dessau und dann gestorben 1900 in London.
Sagt ja auch schon viel.
Man merkt, also Max Müller ist auch in Deutschland deswegen nicht bekannt, weil er einfach die meiste Zeit in England unterrichtet und gelehrt hat. Und das Besondere an Max Müller, seine Leistung, die man auch mit ihm verbindet, ist die, dass er eigentlich als der Begründer der vergleichenden Religionswissenschaft gilt.
Und da hat er vor allem die indischen Religionen miteinander verglichen, oder wie kann man das sagen? Weil Tapas meinte, er hätte so einen Zugang, der homogenisierend wirkt. Ja, hat er dann sozusagen gesehen, wie viele unterschiedliche Sachen es in Indien gibt? Oder was meinst du mit vergleichende Religionswissenschaft?
Naja, der Leitsatz von Max Müller lautet eigentlich, wer eine Religion kennt, kennt keine. Also es geht immer darum, im Vergleich eigentlich herauszufinden, was das Besondere der Religion ist. Und dann hat er es auch gemacht, dass er die unterschiedlichen Religionen in Sprachfamilien wiederum unterteilt hat. Und dass er also gesagt hat, es gibt eigentlich nur eine fest begrenzte Anzahl an Religionen. Und diese Religionen wiederum kann ich schön in Familien einteilen.
Und also auch den Hinduismus zum Beispiel in Familien.
Und jetzt war das Ding, das hat sagt Tapas auch, er spricht von der vedischen Tradition, nach der der Max Müller da also den Hinduismus eingeteilt hätte. Und im 19. Jahrhundert gab es also sowas wie den Hinduismus eigentlich noch gar nicht, sondern man kann pointiert eigentlich davon sprechen, dass der Hinduismus erst aus der Forschung über den Hinduismus entstanden ist. Also du hast eine Vielzahl eigentlich an religiösen Traditionen und jetzt kommt Max Müller, der in London sitzt, der selber auch von sich sagt, er sei ein Lehnstuhlgelehrter.
War der mal in Indien?
Nee, das ist eigentlich auch verrückt. Ja. Er wurde mehrfach eingeladen, also die Inder haben ihm Briefe geschrieben und haben gesagt, Mensch, Max Müller, komm endlich nach Indien, wir wollen dich endlich mal sehen. Und daraufhin hat also Max Müller geantwortet, nee, also mein Indien ist nicht das Indien von heute, ist nicht das Indien, was man an der Oberfläche sieht, mein Indien liegt viel, viel tiefer.
Das heißt, das Indien, in dem die Leute leben, das ist eigentlich gar nicht Gegenstand seines Interesses.
Nee, interessiert ihn nicht. Sondern sein Indien ist das Indien, was er aus den alten Texten hat. Vor allem den Rigveda hat er eben nochmal übersetzt in den 1870er Jahren. Und das war also sein Zugang, dass er gesagt hat, wenn wir wissen wollen, was die Leute denken, wie der Inder, wie der Hindu tickt, dann irgendwie müssen wir uns da nicht mit den wirren Leuten auf der Straße unterhalten, sondern dann quasi ist es doch viel besser zu schauen, was geben denn die alten Texte her?
Die ursprünglichen Texte.
Die ursprünglichen
Texte, die dann auch kanonisch verstanden werden.
Genau, also wo er auch sagt, wir müssen noch zurück zu den Ursprüngen und da finden, was die Hindus eigentlich wirklich ausmachten, was sie gedacht haben.
Ja, lies doch mal was dazu vor. Ich bin also sehr neugierig.
Er wurde, also was der Tapas sagt, das ist nicht nur jetzt die Meinung von Tapas, sondern einer der größten indischen Gelehrten, Swami Vivekananda, sagt über Max Müller, es gibt eine Reihe von großen Seelen im Westen, die ohne allen Zweifel das Beste für Indien wollen. Aber ich kenne niemand in Europa, auf den dies mehr zuträfe als auf Max Müller.
Mensch, ist das nicht toll? Große Seele, das erinnert mich auch an Mahatma Gandhi. Das heißt ja große Seele, nicht wahr?
Genau, also der Mahatma Max Müller könnte man vielleicht irgendwie mit Vivekananda sagen. Ja. Er wurde natürlich ganz groß auch wertgeschätzt und angesehen, weil, sag ich mal, das Positive, ich habe jetzt viel kritisiert, aber das Positive ist natürlich auch dieses Interesse an der indischen Kultur, an der und indischen Identität. Sprache.
Ja.
Auch an der Identität.
Das ist eigentlich ganz ähnlich wie das Projekt der Romantik im 19. Jahrhundert in Deutschland. Generell die Ursprünge aufzusuchen in den Texten, die man hat, aber auch in Märchen, in den alten Geschichten und zu sagen, da kommen wir her, das sind wir, das macht uns aus.
Ja, und es sind eben die Namen, ich glaube, da sind wir auch wieder dabei, die dann auch Identität ausmachen. Und jetzt im Hinblick auf den Hinduismus ist es so, dass es dann natürlich auch übernommen worden ist, dass dann auch die Inder gesagt haben, ja klar, und wir sind Hindus und es dann auch genutzt haben, um sowas wie ein uniform Hinduismus dann auch mit auszuprägen. Bis kann man eigentlich heute sagen, Hindu-Nationalismen, die wir eigentlich Hindutva,
genau. Ja. Ja. Was ja eigentlich interessant ist, wie das zusammenhängt, diese Rekonstruktion der eigenen Geschichte, auch mit wissenschaftlichen, religionswissenschaftlichen Mitteln und dann zu sagen, das sind wir als Nation, das macht uns aus, die wir sind. Ja, wir sind ein hinduistisches Volk zum Beispiel, zu sagen. Und es ist eigentlich interessant, wenn man das dann anwenden würde auf andere Gebiete auch und zu fragen, wie kommt das eigentlich, dass sich Leute in einer bestimmten gesellschaftlichen Zusammenstellung als bestimmte religiöse Gruppe identifizieren und wie sie sich da selber verstehen.
Naja, und da würde ich sagen, das hat eben auch ganz viel mit dem Namen zu tun. Und der Name ist was mir von außen mitgegeben werden kann, wie, wo ich getauft werden kann. Na, der Präsident, der zu mir sagt, also Dr. Simon, du bist ab jetzt Waigango, das ist dein Name.
Ja.
Es kann aber auch was sein, wo ich ganz bewusst sage, und ab heute bin ich in meinem christlichen Zirkel, bin ich Grace.
Ja. Ich habe mir manchmal auch überlegt, ob ich mir so einen Namen zulege, den alle aussprechen und richtig schreiben können. Ich bekomme ständig Briefe an Frau Kim, weil ja. Kim ist ja offensichtlich ein Frauenname.
Hm.
Und dann muss Song Kim auch Frau Kim sein.
Ja, ich meine, das hast du ja schon erzählt mit deinem, oder das wäre der Starbucks-Name vielleicht in Hongkong.
Ja, genau. Und ich habe dann rum überlegt, aber meine Kinder haben gesagt, das ist ganz schrecklich. Deswegen werde ich ihn hier nicht nennen.
Okay.
Aber ich hatte mal so einen englischen Namen und das hat dann auch nicht funktioniert. Und in Hongkong hatten wir ja viele Kolleginnen, Kollegen, die auch mal einen englischen Namen hatten, vor allem als die dann im Ausland gelebt haben, weil ihr eigener Name, so wie bei mir, schlecht ausgesprochen wurde.
Yeah.
Und manche haben aber diesen Namen sozusagen begraben und nennen sich nur noch mit dem chinesischen Namen in Hongkong und werden nicht mit dem englischen Namen gerufen. Wollen auch nicht daran erinnert werden.
Ja, yeah. Also wie so eine, vielleicht noch ein Aspekt von Namenswechsel, der auch immer eine Rolle spielt, dass es ja auch eine Tradition gibt, jetzt zu sagen, die kolonialen Namen legen wir wieder ab.
Ja.
Also das Land heißt nicht mehr Burma, sondern das Land heißt Myanmar inzwischen.
Und dann geht es ja aber auch durcheinander, dass man zum Beispiel in der adjektivischen Verwendung immer noch Burmese sagen kann.
Ja.
Und das dann aber nur auf die buddhistische Bevölkerung bezieht, während Myanmar für das ganze Land steht, auch für die Minderheiten darin. Das finde ich interessant, wie sich dann nochmal Differenzierungspotenziale ergeben.
Mir scheint, Song, zum Ende von unserer Aufnahme, wir haben noch nicht so ganz alle Dinge rund um das Thema Namen geklärt.
Schaffen wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Da steckt ja viel Potenzial drin. Vor allem, wenn man bedenkt, wie eng das verwoben ist mit Identitätsfragen, mit Machtfragen. Aber wir haben auch die Chance, in den kommenden Folgen noch ein bisschen mehr darauf einzugehen. Und das ist schon mal ein gutes Sprungbrett, um weiter zu vertiefen. Und ich denke, wenn wir nächstes Mal von unserem Thema Mission sprechen werden,
ja,
dann kommt das nochmal auf.
Ja, aber für heute... Ich bin aber trotzdem ganz zufrieden, dass wir also den Fehler, den wir ganz am Anfang eingeräumt haben, dass wir zumindest den beheben konnten. Und vielleicht geht es ja wirklich mit dem Thema Namen auch nur darum, da ein bisschen bewusster dafür zu werden und Schritt für Schritt also den Namen nachzuspüren und auch immer wieder zu schauen, mit welchem Namen fühlt sich mein Gegenüber eigentlich wohl.
Und in welchem Kontext.
Ja.
Was ja dann auch wieder viel macht. Da gibt es verschiedene Umgangsweisen damit. Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, das ist schon mal was.
Ja. Unsere nächste Folge, Song hat es schon genannt, lautet Mission am Ende.
Mission am Ende? Mit Fragezeichen, würde ich sagen.
Ja, darüber werden wir uns dann nächste Folge streiten.
Ja, und müssen wir auch.
Ja. Für heute auf Wiederhören bei Wunderkundig.
Und bis zum nächsten Mal. Adieu.